Ihr seht da vorne das Thema, Gott legt sich fest. Und ich weiß nicht, in welcher Art und Weise du über Gott redest, über Gott denkst, was Gott in deinem Leben für eine Bedeutung hat. Ich merke, man kann ja Gott sehr allgemein behandeln, oder? Als Christen, oder mir ist es persönlich eigentlich wichtig, dass Gott für mich nicht irgendjemand ist, nicht irgendjemand Allgemeines, sondern jemand ganz Konkretes, zu dem ich auch eine Beziehung habe. Aber was ist es überhaupt, eine Beziehung zu Gott? Und funktioniert das überhaupt? Ist es vielleicht nicht einfach nur eine Idee, die wir haben als Christen, so ein Wunsch und wir tun so, als ob, oder so wie virtuelle Realität, seid ihr heute Morgen sozusagen in der Vorspiegelung einer künstlich erzeugten Realität oder ist Gott tatsächlich da? Kann man mit Gott tatsächlich eine Beziehung haben? Kann man Gott überhaupt so festlegen? Kann man Gott was sagen und er antwortet? Ich finde, das sind wichtige Fragen, wenn wir sagen, wir möchten mit Gott leben. Und das Spannende ist, dass die Bibel eigentlich auch darüber spricht, wie das funktioniert. Und zwar nicht nur im Neuen Testament, nicht nur in dem Teil, wo es um Jesus geht in der Bibel, sondern auch im Alten Testament. Und ich möchte heute Morgen, ich weiß, der Jörg hat, glaube vor 3 Wochen das letzte Mal über den Auszug aus Ägypten gepredigt. Mose, ich möchte heute noch ein Stück weiter zurückgehen. Ich möchte über Abraham mit euch nachdenken. Ich weiß nicht, was ihr über Abraham wisst, aber mich fasziniert Abraham. Abraham ist jemand, der ist bereit, sich von Gott herausfordern zu lassen, einen neuen Weg zu gehen. Der ist bereit, auf den Ruf Gottes, so nach dem Motto, geh, ich zeig dir dann mal, wo du hinkommst, sich auf den Weg zu machen. Nachzulesen in 1. Mose 12. Was mich aber noch mehr erstaunt und fasziniert, ist Gott. Ich meine, wie kommt er auf die Idee, Abraham zu berufen? Wir lesen darüber nichts in der Bibel. Ich schaue ganz gerne im Internet immer mal wieder diese Videos von The Voice of Switzerland oder America Got Talent oder irgendwelche anderen Talentshows. Ich finde es immer faszinierend, wie die Leute da auf der Bühne stehen und manche wirklich eine unglaubliche Begabung haben. Aber hier, Gott hat bei Abraham kein Casting gemacht. Er hat nicht zu ihm gesagt, hier, zeig mal, was du drauf hast, vielleicht möchte ich was mit dir umsetzen, vielleicht bringe ich ein Buch über dich heraus, vielleicht verwirkliche ich meinen Plan mit dir, sondern Gott hat beschlossen, Abraham zu berufen und Abraham war bereit, sich berufen zu lassen. Da gab es keine Diskussion. Gibt schon Gespräche, das werden wir gleich sehen, aber Gott hat einfach entschieden, Abraham, dich möchte ich verwenden, aus dir möchte ich was machen, aus dir möchte ich ein Volk machen, ein ganzes Volk. Gab nur ein Riesenproblem, seine Frau war unfruchtbar. Also Kinder hat er noch keine, er war schon 75 Jahre alt, sagt Gott, aus dir mache ich ein großes Volk. Mich fasziniert diese Geschichte. Und nun, in 1. Mose 15 ist schon eine Weile vergangen. Abraham ist zwischendurch auch mal gescheitert. In 1. Mose 15 ist eine Weile vergangen, wo man miterleben kann, was es heißt, dass Abraham diesem Ruf gefolgt ist. Und wir werden jetzt Zeuge von einem Gespräch zwischen Gott und Abraham. Und das Erste, was mir wichtig ist, und ich werde nicht den ganzen Text jetzt auf einmal lesen, weil sonst schlaft ihr mir zwischendrin ein und ich muss euch hinterher wieder mühsam aufwecken. Was mich zunächst mal fasziniert an dieser Geschichte ist, dass Gott extrem persönlich wird. Das ist eben keine allgemeine Geschichtsabhandlung über einen Abraham, der irgendwo in Ur in Chaldäa geboren wurde und dann losgezogen ist, sondern das ist ein persönliches Gespräch zwischen Gott und Abraham. An der Stelle heißt er noch Abraham, lasst euch nicht verwirren, falls ihr selber nachlesen möchtet in 1. Mose 15. Er heißt erst ab 1. Mose 17 Abraham, aber für meine Zwecke nenne ich ihn jetzt einfach Abraham. Das spielt ja keine Rolle, wir kennen ihn so, falls wir irgendwo in der christlichen Tradition aufgewachsen sind oder jüdischen. Genau, und in 1. Mose 15 kann man lesen, da heißt, einige Zeit danach erging das Wort des Herrn an Abraham und er empfing eine Offenbarung. Der Herr sagte zu ihm, hab keine Angst, Abraham, ich bin dein Schutz. Du sollst reich belohnt werden. Herr mein Gott, erwiderte Abraham, womit willst du mich denn belohnen? Ich sterbe ohne Kinder und mein Besitz erbt Eliezer aus Damaskus. Weiter sagte Abraham, sieh doch, du hast mir keine Kinder gegeben und mein eigener Sklave wird mich beerben. Da erging an Abraham das Wort des Herrn: Nein, nicht Eliezer wird dich beerben. Du wirst einen Sohn bekommen, der soll dein Erbe sein. Und der Herr führte Abraham aus dem Zelt und sagte: Sieh hinauf zu den Sternen am Himmel. Kannst du sie zählen? So unzählbar werden deine Nachkommen sein. Abraham glaubte der Zusage des Herrn, und der Herr rechnete ihm dies als Beweis der Treue an. Da könnten wir jetzt ganz viel über diesen Text sagen. Und ich möchte aber zunächst einfach mal diesen einen Aspekt betonen. Ich hoffe, ihr habt gemerkt, wie persönlich Abraham und Gott miteinander sprechen. Da gibt es kein Ritual, mit dem Abraham Gott herbeibetet, sondern da kommt Gott und ist bereit, mit ihm zu sprechen, hat eine Mitteilung für ihn, möchte ihm was mitgeben. Und Gott wird ganz persönlich, er sagt zu ihm: Abraham, ich bin dein Schutz. Du sollst reich belohnt werden. Meinen Kindern versuche ich immer beizubringen, dass man fremde Leute nicht einfach mit du anspricht. Oder? Sondern dass wir haben ja dafür die Sie-Form. Also ihr müsst mich nicht siezen hier. Ich habe auch kein Interesse, euch zu siezen, um ehrlich zu sein. Aber normalerweise, so im formalen Kontext, sind wir nicht gleich per du. Das ist bei Abraham und Gott völlig anders. Und es ist ja eigentlich gar nicht selbstverständlich. Ich meine, wie würden wir Gott ansprechen? Und dass Gott uns einfach duzt, ist jetzt auch nicht so. Aber die Vorstellung von einer persönlichen Beziehung zu Gott, dass ich zu Gott eine persönliche Beziehung haben kann oder dass Gott sogar zu mir, Gott, der alles geschaffen haben soll, das gesamte Universum, dass er zu mir eine persönliche Beziehung haben soll, dass er mich duzen soll. Das ist eigentlich eine faszinierende Vorstellung. Und es ist nicht nur eine Idee, sondern wir sehen, wie das hier Wirklichkeit wird. Gott bleibt nicht auf Distanz. Er schickt nicht einfach nur irgendwelche Boten, macht irgendwelche Zeichen, sondern er offenbart sich Abraham, er erscheint ihm, er spricht mit ihm, er macht Versprechen, er korrigiert seine Vorstellung. Er sagt ihm: Nein, nicht so, wie du denkst. Ich habe andere Pläne. Das ist mein Plan. Ich habe einen Plan mit dir. Gott wird ganz konkret, ganz persönlich. Und im Grunde genommen ist das heute auch so. Ich glaube, wir können die Abraham-Geschichte immer auf zwei Ebenen lesen. Und ich meine auch, dass sie in der Bibel, auch im Neuen Testament, immer auf zwei Ebenen gelesen wird. Einmal auf dieser Ebene, wie Gott seine Geschichte mit dieser Welt schreibt. Der Jürg Birnstiel hat das gesagt. Ich habe auf der Zugfahrt hierher die letzte Predigt von ihm zu Mose gehört. Er hat gesagt: In Jesus erfüllt sich das, was er Abraham versprochen hat. Genau. Das würde jetzt zu weit gehen, aber es gibt eine Geschichte, die Gott mit dieser Welt schreibt, und da spielt Abraham eine ganz wichtige Rolle. Gott sagt zu Abraham: In dir soll gesegnet werden die ganze Welt. Und das tut er durch Jesus Christus. Das hat was mit Gottes Plan, mit Gottes Geschichte zu tun. Aber wir können Abraham auch auf der Ebene lesen, dass er uns zeigt, was Glauben heißt. Dass er uns zeigt, wie unsere Beziehung zu Gott aussieht. Dass er uns zeigt, wie wir auch mit Gott leben können. Und wir merken hier, Abraham muss überhaupt nicht um die Aufmerksamkeit ringen. Er muss Gott nicht für sich gewinnen. Und Gott ist nicht einfach fern, sondern er kommt ganz nah. Und wenn wir die Bibel lesen, dann lesen wir keine theoretische Abhandlung über Gott. Wenn wir von Jesus reden, dann sind es keine philosophischen Sprüche, sondern dann sehen wir, wie Gott Mensch wird, ganz konkret. Wie er durch die Straßen von Galiläa und Judäa und Jerusalem geht, wie er sich mit Leuten unterhält, wie er ihnen hilft, wie er für sie betet, wie er sie heilt, wie er sie ermahnt, wie er sie korrigiert, wie er mit ihnen streitet, wie er seinen Jüngern sagt: Hey, ihr müsst das noch lernen, wie er ihnen ein Beispiel gibt, wie er sie trainiert und wie er dann letztlich auch ganz konkret am Kreuz stirbt. Jesus ist eben nicht nur so, dass er sagt: Ja, ich will was mit dir persönlich zu tun haben, sondern er will auch was mit deinen Schattenseiten zu tun haben. Denn wir lesen in der Bibel, dass Jesus für unsere Sünden stirbt. Ich finde, das ist eigentlich noch eine krasse Vorstellung. Es gibt ganz sicher Bereiche in deinem Leben, über die du mit niemandem sprichst. Wo vielleicht nicht mal dein Ehepartner darüber Bescheid weiß. Vielleicht gibt es Dinge, wo du sogar Mühe hast, die vor Gott zuzugeben. Und Jesus sagt, genau darum kümmere ich mich. Genau dafür interessiere ich mich. Ich interessiere mich für all den Müll, für die Sünde, für das, was dein Leben kaputt macht, für deine Ablehnung von Gott. Ich liebe dich so sehr, dass ich bereit bin, dafür zu sterben. Gott wird unglaublich persönlich. Gott bleibt nicht nur allgemein, sondern wird ganz konkret. Und ich finde auch, dass wir uns das mal bewusst machen möchten, Gott kommt ja nicht in die Welt, um seine Probleme zu lösen. Jesus kommt nicht auf die Erde und sagt, ich habe ein Problem, sondern er sagt, wir als Menschen haben ein Problem. Du hast ein Problem. Du hast ein Problem mit Gott. Ich sterbe für deine Sünden. Ich mache das wieder richtig, was du kaputt gemacht hast. Ich öffne dir wieder eine Tür zu Gott. Nicht umgekehrt. Gott wird persönlich. Und das Zweite, was mir in diesem Text aufgefallen wird, und ein bisschen ist es auch schon angeklungen, Abraham wird persönlich. Steht ihr? Das war nicht das erste Mal, dass Abraham eine Verheißung, eine Zusage, ein Versprechen von Gott bekommen hat. Aber über die Jahre hinweg hat er damit gerungen, wie das jetzt genau passieren soll. Ich habe das ja vorhin angedeutet, oder er sagt, womit willst du mich denn belohnen? Gott sagt zu ihm, Abraham, ich bin dein Schutz, du sollst reich belohnt werden. Und dann sagt Abraham, kleines Problem, womit? Ich habe ja gar nichts, keine Kinder, keine eigenen Nachfahren. Kann man sich vorstellen, in einer Gesellschaft, wo die Familie sozusagen die AHV war, wo es keine dritte Säule gab, wo man nicht irgendwo noch ein soziales Netzwerk hatte, irgendwelche Hilfsorganisationen, die Heilsarmee oder andere Hilfsorganisationen, die sich um Arme und Bedürftige gekümmert haben, keine Caritas. In so einer Gesellschaft war die Familie, war Nachkommen extrem wichtig. Und das war eigentlich eine der größten Schanden für eine Frau, dass sie keine Kinder bekommen konnte. Und die Bibel sagt es relativ offen, Sarah war unfruchtbar, sie konnte keine Kinder bekommen. Und dann sagt Gott, ja, kein Problem, ich werde dich belohnen. Sagt Abraham, ja, womit denn? Ich weiß nicht, ob wir bereit sind, ob wir überhaupt das schon mal gemacht haben, so persönlich mit Gott zu sprechen. Vielleicht sind wir seit Jahren in der Kirche, aber haben noch nie zu Gott gesagt, ich weiß überhaupt nicht, ob das stimmt, was ich da die ganze Zeit singe, bete, denke, höre. Oder wo wird denn das konkret, Herr Jesus, in meinem Leben? Vielleicht sind wir Christen, die so formal eine Beziehung haben mit Gott. So ein formales Abkommen. Ich gebe meine Bitten ab, dafür gehe ich dann ab und zu in Gottesdienst und er erfüllt dann meine Anliegen. Das ist nicht die Art und Weise, wie Gott sich in der Bibel Abraham oder uns auch bei Jesus zeigt, sondern wir sehen tatsächlich, dass Abraham in einer ganz persönlichen Beziehung mit Gott steht. Gott gibt ihm eine Antwort auf seine Fragen, auf seine Zweifel, auf das, was er sagt. Er wird ganz persönlich, er macht sogar anschaulich. Er sagt, komm, geh mal raus, schau mal auf den Himmel. Siehst du die Sterne? Fang mal bitte an zu zählen. Ja? Wenn ihr mal nicht in Zürich in den Himmel schaut, sondern irgendwo anders, dann wisst ihr, wie schwer das ist, die Sterne zu zählen. Damals gab es noch kein elektronisches Licht, keine Lichtverschmutzung. Und Gott hat Abraham in der Nacht gezeigt, dass er viel mit ihm vorhat und dass mehr möglich ist, als er sich vorstellen kann. Und eben, ich finde es so wichtig, dass wir uns das bewusst machen, mit Gott in einer Beziehung zu stehen, an Gott zu glauben, so wie Abraham das getan hat, so wie Jesus uns das vorgelebt hat. Das heißt, dass ich mit Gott auf Du und Du bin. Dass er mich duzen darf, dass er mir auch Dinge sagen darf, dass ich mich mit ihm austausche, dass ich mit ihm teile, wenn es mich frustriert, dass meine Doktorarbeit nicht vorangeht, dass ich morgen eine Präsentation habe und ich noch nicht fertig bin, dass ich an Dingen zweifle, die er mir zwar klar zugesagt habe, wo ich nicht genau weiß, wie er sie erfüllen möchte, dass ich als Pastor auf einmal Krisenmanager geworden bin und den Leuten sagen muss, was sie dürfen und nicht dürfen. Bei uns muss man zum Beispiel Maske während dem Singen tragen. Ich meine, das hatte ich nie im Entferntesten die Vorstellung, als ich Pastor geworden bin, dass ich mal zu so einem Krisenmanager werde und so eine Art Regeln durchsetzen muss oder den Leuten erklären muss. Und ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber wir haben in der Gemeinde alles möglich. Oder Leute, die sagen, übertrieben, und Leute, die sagen, bloß aufpassen. Und als Pastor steht man dann irgendwo mittendrin. Habe ich mich dafür beworben in meiner Berufung? Nicht wirklich. Und es ist eine freundschaftliche Beziehung zwischen Abraham und Gott. Es ist eine ehrliche Beziehung. Und so stelle ich mir eine Beziehung mit Gott vor. Er kann mich ansprechen, ich spreche ihn an. Er sieht mich, ich sehe ihn. Ich weiß, wer er ist. Ich lerne ihn immer besser kennen. Das ist nicht jemand, der entfernt irgendwo sitzt, von dem ich nur eine Vermutung habe. Oder wo ich hoffe, dass er mir wohlgesonnen ist. Ich weiß um seine Liebe. Und deswegen möchte ich dich fragen, wie sieht deine Beziehung mit Gott konkret aus? Was heißt es für dich, dass du eine Beziehung zu Gott hast, dass du dich Christ nennst, dass du hier in einem Gottesdienst sitzt? Vielleicht bist du auf der Suche, super. Vielleicht bist du schon lange ganz persönlich unterwegs. Oder vielleicht brauchst du auch die Ermutigung, mal wieder einen persönlichen Schritt zu tun. Dass du sagst, ja, eigentlich muss ich doch mal ehrlicher werden, persönlicher, offener, meine Fragen stellen. Nicht anonym unterwegs sein, nicht allgemein, sondern die Zusagen, ich bin bei euch alle Tage bis ans der Weltende, auch für mich nehmen. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir, sagt Psalm 139, Vers 5, David. Ich bin umzingelt von Gott. Von keiner Seite kann ich angegriffen werden, sagt David da. Oben, unten, links, rechts, hinten, vorne. 360 Grad Schutz. Vor was haben wir noch Angst? Das ist Glaube, dass ich anfange, das, was Gott über sich selbst sagt, für mich anzuwenden, nicht nur für meinen Nachbarn. Und wir merken bei Abraham, er glaubt. Das ist sicher einer der bekanntesten Verse aus 1. Mose 15, Vers 6 heißt, Abraham glaubte der Zusage des Herrn und der Herr rechnete ihm dies als Beweis der Treue oder der Gerechtigkeit an. Das ist das, was Abraham tut. Gott legt sich fest, Gott sagt, so und so wird es geschehen, nicht durch Eliezer, sondern durch einen eigenen Sohn und du wirst so zahlreich werden wie die Sterne am Himmel. Und Abraham glaubt, er vertraut, er nimmt dieses Versprechen an, er baut darauf, dass Gott Wort hält. Und Gott sieht ihn als gerecht an, als jemand, der treu ist, als jemand, der auch zu dieser Beziehung steht. Im Neuen Testament wird 1. Mose 15, Vers 6 immer wieder als Beispiel gebracht, dass es entscheidend ist, dass wir Gott glauben, nicht was wir leisten. Dass es nicht unsere Pflichten sind, die wir ableisten, die uns in eine gute Beziehung mit Gott bringen, sondern unser Vertrauen auf ihn, unser Vertrauen auf das, was er sagt. Zu Abraham sagt er hier, Himmel anschauen, zu uns sagt er, Jesus anschauen. Zu uns sagt er, schau mal ans Kreuz, ich komme da am Ende noch drauf. Aber einfach, dass wir uns bewusst machen, es geht darum, dass wir Gott vertrauen, rückhaltlos, ganz zentral, das auch für wahr halten, was er uns zusagt. Und trotzdem nimmt Gott Abraham nicht übel, dass er nach was Handfestem fragt. Trotzdem kann Abraham zu Gott gehen und sagen, da sagt Gott in Vers 7, ich bin es, der dich aus Ur in Chaldäa geführt hat, um dir dieses Land zu geben. Ich, der Herr, oder wieder ganz persönlich. Und dann sagt Abraham, Herr, mein Gott, kann ich denn sicher sein, dass ich es je besitzen werde? Gib mir doch eine Bestätigung dafür. So nach dem Motto, jetzt bin ich schon ein paar Jahre mit dir unterwegs, gib mir doch mal bitte was Schriftliches. Und ich hoffe, ihr seid noch nicht ganz eingeschlafen. Abraham tut es nämlich gleich, er schläft ein, aber das, was jetzt passiert, ist einfach phänomenal. Ich muss es ein bisschen erklären, ich will euch den Text auch vorlesen, aber Abraham fragt nach und wie reagiert Gott darauf? Gott schließt mit Abraham einen Bund, und Abraham schläft ein. Ich lese es euch mal kurz vor. Der Herr sagte, bring mir eine Dreijährige, direkt auf die Frage nach einer Bestätigung, direkt auf die Frage, hey, kann ich bitte eine Bestätigung, ich hätte es gerne schriftlich. Dann sagt Gott zu ihm, bring mir eine dreijährige Kuh, eine dreijährige Ziege, einen dreijährigen Schafbock, eine Turteltaube und eine junge Taube. Abraham holte die Tiere, zerteilte jedes der Länge nach in zwei Hälften und legte die Teile einander gegenüber. Nur die Vögel zerteilte er nicht. Raubvögel fielen über die Stücke her, aber Abraham verscheuchte sie. Noch ist er wach.
Als die Sonne unterging, fiel Abraham in einen tiefen Schlaf und eine unheimliche, erdrückende Angst legte sich auf ihn. Der Herr sagte zu ihm, du sollst jetzt erfahren, wie es deinen Nachkommen ergehen wird. Sie werden als Fremde in einem Land leben, das ihnen nicht gehört. Man wird sie unterdrücken, zu Sklavendiensten zwingen, das dauert 400 Jahre. Dann werde ich über das Volk, dem sie dienen müssen, ein Strafgericht halten und sie werden von dort mit reichem Besitz wegziehen. Du selbst wirst ein hohes Alter erreichen und dann in Frieden sterben und begraben werden. Erst die vierte Generation wird hier zurückkehren, denn die Schuld der Amoriter, die jetzt das Land bewohnen, hat ihr volles Maß noch nicht erreicht. Als die Sonne untergegangen und es ganz dunkel geworden war, sah Abraham auf einmal einen rauchenden Schmelzofen und eine brennende Fackel. Die fuhren zwischen den zerteilten Tieren hindurch. Auf diese Weise schloss der Herr damals mit Abraham einen Bund. Das müssen Sie sich so vorstellen. Ein Bund ist eine Art Vertrag. Oder Abraham fragt nach was Schriftlichem und Gott sagt, lass uns einen Bund schließen. Und bitte bereite du doch vor, was nötig ist für eine Vertragsverhandlung. Für einen Vertragsabschluss, nicht die Verhandlung, für den Vertragsabschluss. Ihr wisst natürlich alle, was ein Bund ist. Gell? Ich habe hier mal den Bundesbrief mitgebracht, 1291. Da haben ja die ersten Eidgenossen einen Bund geschlossen, oder? Das heißt sogar in Gottes Namen Amen. Und dann haben die Leute der Talschaft Uri, die Gesamtheit des Tales Schwyz, yes, und die Gemeinde der Leute der unteren Talschaft von Unterwalden im Hinblick auf die Arglist und so weiter, einander Beistand, Rat, Förderung mit Leib und Gut innerhalb ihrer Täler zugesagt und einen Bund sozusagen geschlossen, einen Beistandspakt. Man ist füreinander da, man hat ein Abkommen gemacht, dann hat man aufgeschrieben, Siegel drunter gemacht. Und genau das erleben wir hier bei Abraham und Gott, nur auf die Art und Weise, wie es damals üblich war. Was Abraham und Gott machen, ist, sie schließen einen Vertrag. Man kann es zum Beispiel in Jesaja 34 nachlesen, dass es damals üblich war, Tiere zu nehmen und diese zu spalten, wenn man einen Vertrag, einen Bund abgeschlossen hat, wenn man eine Übereinkunft getroffen hat. Und dann sind beide Vertragsparteien sind durch diese Gasse gegangen, die dadurch entstanden ist, dass links und rechts Tiere lagen. Könnt ihr euch vorstellen? Würden wir heute nicht so machen, ich weiß. Aber so links und rechts liegt jeweils ein halber Stier und was waren das noch? Schafe. Und was man damit sagen wollte, und das war ganz bewusst martialisch, oder? Bei Abraham war es eine dreijährige Kuh, eine dreijährige Ziege, ein dreijähriger Schafbock, eine Turteltaube und eine junge Taube. Also Kuh, Ziegenbock und Schafbock in die Hälfte geteilt, links und rechts jeweils ein Vogel, so stelle ich mir das vor. Und dann laufen da eigentlich die beiden Vertragsparteien durch. Und sagen damit, deswegen auch der Clou mit dem Durchteilen, wenn ich den Vertrag breche, dann soll mit mir das geschehen, was mit der Kuh geschehen ist. Dann soll mit mir das passieren, was mit dem Schaf passiert ist oder mit dem Ziegenbock. Ja? Dann soll ich getötet werden, heißt es im Grunde genommen. Wenn ich nicht zuverlässig bin, ja, dann darfst du als Vertragspartner mich töten. Das ist dieses Bild. Ziemlich brutal, ich weiß. Aber letztlich ist es wichtig, dass wir das mal verstehen. Und jetzt kommt der Clou, warum schläft denn Abraham ein? Weil dieser Vertrag völlig einseitig geschlossen wird. Weil Gott sich einfach festlegt. Weil Gott sein Versprechen nicht davon abhängig macht, ob Abraham immer brav Biogemüse einkauft und immer die Wahrheit sagt. Wir sehen das sogar in der Bibel, dass Abraham lügt. Aber dass Gott Abraham bereit ist zu vergeben und ihn zu korrigieren und mit ihm diesen Weg zu gehen. Dass Gott sich ganz einseitig entschließt, zu Abraham zu stehen und zu sagen, hier, mit dir schließe ich als Gott diesen Bund. Gott legt sich fest. Ich höre immer wieder, dass man über Gott nicht so viel sagen kann. Ja, natürlich, wenn man allgemein über Gott redet, aber der Gott der Bibel, der sagt ganz viel über sich selbst. Er sagt ganz viel über seine Bereitschaft, auf Menschen zuzugehen, Menschen zu lieben. Gott wird ganz konkret. Und so ist es auch mit Jesus. Ich meine, die ganzen Dinge, die Jesus hier auf der Erde sagt, die wir im Neuen Testament über ihn lesen, die sagt ja Gott nicht, weil er so schön findet, einen Monolog zu führen und über sich selbst zu reden, sondern weil er uns zeigen möchte, wie Gott ist. Dass Gott barmherzig ist, dass Gott liebevoll ist, dass Gott vergibt, dass er bereit ist zu helfen in Krankheit, in Not, dass er sich denen zuwendet, die am Rand der Gesellschaft stehen und so weiter und so fort. Und das Entscheidende ist eben, dass im Neuen Testament diese Thematik vom Bund aufgegriffen wird. Vielleicht habt ihr schon mal die Unterscheidung zwischen altem Bund und neuem Bund gehört oder altes Testament und neues Testament. Gott hat in der Bibel viele Bünde geschlossen, mit Abraham, mit Noah, mit David am Sinai. Aber der, auf den Paulus immer wieder zurückweist, damit wir verstehen, was der Bund, den Jesus mit uns schließt, bedeutet und wie wir darauf antworten sollen, ist der Bund, den Gott mit Abraham geschlossen hat. Der so einseitig ist, wo Abraham nur glauben musste, um als einer zu gelten, der in einer guten Beziehung, in einer treuen Beziehung zu Gott lebt. Und ich habe euch einen Text mitgebracht, den ihr vielleicht eher aus dem Abendmahlszusammenhang kennt. In 1. Korinther 11, Vers 25 kann man nachlesen, nachdem sie gegessen hatten, also das ist tatsächlich der Bericht über das letzte Mahl Jesu mit seinen Jüngern, nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Becher, dankte auch dafür und sagte, dieser Becher ist der neue Bund in meinem Blut, besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus dem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Merkt ihr, dass da die Jünger nicht drin vorkommen? Klar, sie sollen sich das in Erinnerung rufen. Sie sollen das glauben, was Jesus sagt. Aber Jesus spricht davon, dass, bevor er ans Kreuz geht, dass er ans Kreuz geht, dass er bereit ist, sein Leben zu geben, dass er damit einen neuen Bund, ein neues Abkommen zwischen den Menschen und Gott ermöglicht. Und dass es wiederum völlig einseitig ist. Ich weiß nicht, was wir sehen, wenn wir das Kreuz sehen. Ich meine damit, was du dir vorstellst, wenn du ein Kreuz siehst oder wenn du dir ein Kreuz anziehst. Siehst du nur die Balken? Steht das Kreuz und das Christentum für Schuldzuweisung? Paulus sagt hier in 1. Korinther 11, dass Jesus gesagt hat, wenn ihr das Abendmahl feiert, dann sollt ihr euch an das Kreuz erinnern. Aber dann ist dieses Kreuz keine Erinnerung an das, was du nicht getan hast, sondern Erinnerung an das, was Jesus getan hat. Dass er diesen Bund geschlossen hat. Dass sich Gott wieder festlegt. Dass Gott wieder bereit ist, uns entgegenzukommen. Gott legt sich fest. Und ich möchte dich einladen, auf diese Entscheidung Gottes mit einer eigenen Entscheidung zu antworten. Ich möchte dich einladen, wenn wir jetzt gleich das Lied singen, dass du das, was es in diesem Text heißt, für dich und dein Leben in Anspruch nimmst. Dass du bereit bist, auf Gott zu schauen und zu verstehen, was er für dich getan hat, bevor du irgendwas für ihn getan hast. Ich gehe nicht in Gottesdienst, um Gottes Gefallen oder Liebe oder Vergebung zu bekommen, sondern ich bin Pfarrer geworden, ich bin im Gottesdienst, ich predige gerne, weil Gott das getan hat, weil Gott mich liebt. Seine Liebe ist nicht die Konsequenz aus dem, was ich tue, sondern die Voraussetzung dafür. Ich bete nicht, weil ich Gottes Aufmerksamkeit gewinnen möchte und ihm etwas abbringen möchte, sondern ich bete, weil ich weiß, er meint es gut mit mir. Er hat sich schon lange festgelegt. Ich bete nicht, um ihm was abzuringen, sondern um ihm das zu bringen, was ihn sowieso interessiert. Meine Sorgen, meine Zweifel, meine Fragen, meine Pläne. Und ich lade dich ein, mit diesem Lied, ihr dürft gerne nach vorne kommen, ich bin fertig, einzustimmen in dieses Lied und zu sagen, alles, was ich habe, verdanke ich Jesus.